Herzlich willkommen zum neuen Podcast Mind the Dog zwischen Alltags- und Trainingsplatz. Und wie immer gibt es am Anfang den kleinen Werbeblock. Bitte denkt dran, den Podcast zu abonnieren, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und es gibt mittlerweile den Podcast auch auf Steady. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, das geht schon bei 3 € im Monat los, damit ich weiter gute Inhalte für euch produzieren kann. Dann fände ich es total toll, wenn ihr auf Steady geht. Da bekommt ihr für die Abos natürlich auch nochmal Zusatzmaterial. Also extra nochmal kleine Workbooks, extra Ausschnitte, nochmal zusätzliche Videos. Das kriegt ihr dann sozusagen da drin. Und den neuesten Podcast immer eine Woche vorher. Also wenn ihr früher die Podcasts haben wollt, dann gleich mal auf Steady gehen. Ich verlinke euch das natürlich hier drunter. So, Werbeblock zu Ende. Heute ist der tolle Gerd Schreiber wieder bei mir. Gerd, ich freue mich total, dass du wieder dabei bist.
Ja, hallihallo.
Und vielleicht stellst du dich trotzdem mal für die paar wenigen Menschen, die dich nicht kennen, einmal kurz vor.
Ja, sehr, sehr gerne. Mein Name ist Gerd Schreiber. Ich bin Berater für Menschen mit Hunden aus der Nähe von Lüneburg. Bin Mitglied im IBH, International Berufsverband für Hundeunternehmerinnen und Unternehmer. Ein Verband, der sich für gewaltfreies Hundetraining ausspricht und das auch so meint. Bin Dozent für verschiedenste Hundethemen so im deutschsprachigen Raum. Also irgendwie so an den Wochenenden tingle ich dann so durch Deutschland, Schweiz, Österreich und ja, gebe da entsprechend Seminare, Webinare. Bin Dozierender bei Cum Cane Familiari in der Schweiz, in der Basisfachausbildung, Verhaltensberater und so weiter, diverse Aufbaulehrgänge und auch bei der ATN als Dozent tätig. Und natürlich hier vor Ort mit Einzeltraining, aber auch Online-Beratung. Also ja, vielschichtig unterwegs.
Ein Buch hast du noch nicht geschrieben, oder? Du müsstest mal ein
Nee.
Buch schreiben, Gerd.
Ja, haben viele schon gesagt, aber ich kann irgendwie so schlecht schreiben und mich da so schlecht fokussieren. Und das ist so
Okay.
ein großes Manko bei mir.
Okay,
Aber
sind
vielleicht,
jetzt.
wenn ich dann irgendwann alt und grau bin, dann kann ich das vielleicht nochmal machen. Aber im
Okay.
Moment habe ich die Ruhe noch nicht dafür.
Ja.
Deswegen machen wir ja Podcasts und
Genau.
irgendwelche anderen tollen Dinge.
Genau, Hauptsache, wir kriegen das Wissen, das gute Wissen raus in die Welt.
Ja. Um das gute Wissen zu kriegen, ist man ja vielschichtig vernetzt. Unter anderem ja auch mit Ute Baschke-Berthold, der ja ganz viele ja, Impulse kommen. Aber auch international kann man da ja viel sich austauschen und gute Gedanken kriegen, gute Ideen kriegen, gute Sichtweisen kriegen. Und inzwischen ist das Thema Hund ja relativ gefestigt eigentlich. Wir wissen, was wir wollen, wir wissen, was der Hund ist. Und oftmals geht es jetzt noch um Perspektiven, die irgendwie mit reinkommen, um Ansichten, um eine Optimierung der ganzen Geschichte. Aber allein diese kleinen Anpassungen, Optimierungen haben so in den letzten, ich sag mal, 8 Jahren, ja, 8 Jahren, 9 Jahren, nochmal einen richtigen Boost, vor allem im Bereich des gewaltfreien Umgangs mit dem Hund gebracht. Wir gehen nicht rein positiv mit dem Hund natürlich um. Das heißt, wir haben auch Elemente der Verhaltensunterbrechung drin oder sonst irgendwas. Also wenn man sagt so, ah, ich bin nur positiv, dann disqualifiziert man sich eigentlich. Aber wir versuchen das natürlich so zu gestalten, dass der Hund gut durchs Leben kommt und möglichst dann auch ja, irgendwann sagt vielleicht, hey, das war ein cooles Leben, was ich hier geführt habe. Und dass wir dann auch immer schauen, wie das Wohlbefinden des Hundes ist, weil das Wohlbefinden des Hundes eben ganz, ganz wichtiges Element ist auch für den Umgang mit unerwünschten Verhaltensweisen. Und dazu passt unser Thema heute ja auch richtig, richtig gut.
Ja, genau, weil heute geht es nämlich um das Thema Ruhe versus Action. Also
Genau.
wie viel Ruhe braucht der Hund, wie viel Action braucht der Hund, braucht er mehr Ruhe, braucht er mehr Action, kommt auf den Hund drauf an.
Muss mal entspannt sein.
Ja, genau, sagt euren Hunden einfach, ihr müsst chillen und dann chillen die und dann ist alles gut.
Ja,
So
genau.
einfach ist es ja leider nicht.
Einfach mal ein durchziehen und dann ist gut.
Gibt doch CBD jetzt für die Hunde. Der hat mir, das muss ich gerade noch erzählen, das war so lustig. Kunden von mir sind ausgewandert nach Amerika. Während Corona, das war ganz praktisch, weil dann die Flieger alle leer waren. Sie hatte sich ausstellen lassen, dass der Labrador, der eh schon sehr chillig war, als Assistenzhund mit sozusagen oben fliegen durfte. Und dann haben die diese CBD-Leckerchen ausprobiert, ob die ihm helfen dann, dass er auch ein bisschen chillig war. Und dann war der wirklich, der war wie auf Drogen. Der war echt so, yeah, alles gut, peace.
Spannend, spannend.
Ja.
Das CBD-Öl ist ja wirklich ein spannendes Thema, wobei wir einfach noch nicht genügend Daten haben. Also
Ja.
gegenüber dem, wo es funktioniert hat, stehen mindestens genauso viele Erfahrungsberichte, wo es nicht funktioniert hat. Und wir wissen halt noch nicht so richtig genau, wie es verstoffwechselt wird beim
Ja.
Hund. Und deswegen bin ich nicht so unbedingt so ein Freund von, vor allem, weil wir andere Möglichkeiten haben, zum Beispiel mit L-Theanin, was eine gute Wirkung hat. Aber das ist ein anderes
Das
Thema.
ist der nächste Podcast
Das
dann.
ist der
Da haben
nächste
wir schon.
Podcast, wobei ich da auch kein Fachexperte in dem Bereich
Ja.
bin. Das ist dann ja irgendwie veterinärmedizinisch und ja, bin ich nicht.
Okay, dann fangen wir mal an. Ruhe versus Action.
Ja.
Wie viel Ruhe braucht denn so ein Hund?
Spannende Frage. Wie viel Action braucht der Hund?
Ja.
Also ich denke, oder nein, anders nicht. Nicht, ich denke, sondern junge Hunde brauchen mehr Bewegung, sind aktiver als ältere Hunde. Welpen sind weniger aktiv als junge Hunde. Das heißt, wir haben so eine Lebensphase, wo Hunde deutlich aktiver sind als im Erwachsenenalter oder als im Seniorenalter. Mein Jim, der ist jetzt 2 Jahre alt, im November 2 geworden. Und ja, so langsam wird er halt auch chilliger. Aber als er so ein Jahr, anderthalb Jahre alt war, war so seine Sturm- und Drangzeit. Und ja, dem musste man dann auch so ein bisschen nachgeben, weil sonst war er sehr, sehr ungehalten. Das heißt, da in dieser Zeit, wo Hunde von ihrer Entwicklung her aktiver sind, dann darauf zu pochen, ja, aber der muss Ruhe lernen, ist, glaube ich, kein gescheiter Ansatz, sondern wir müssen halt gucken, okay, was möchte der Hund? Und viele Hunde wollen sich in dem Alter halt auch bewegen und Action machen. Und dann sind sie nachher auch zufrieden und können schlafen und können sich auch selbst regulieren. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den sie lernen müssen. Sie können Action haben, sie können sich viel bewegen und wir müssen uns da halt auch so ein bisschen anpassen in dieser Zeit. Wie gesagt, das bleibt ja alles nicht so. Dass wir jetzt hier am Nachmittag den Podcast aufnehmen, wäre vor einem halben, dreiviertel Jahr nicht möglich gewesen, weil der Kleine halt hier dann noch seine Sturm- und Drangzeit hat und jetzt liegt er hier und pennt mit allen Vieren ausgestreckt. Das heißt, das ist ganz, ganz viel Entwicklung, ganz, ganz viel Bedürfnisbefriedigung und auch diese Regelung, ja, der Hund schläft irgendwie 18 Stunden oder 16 Stunden oder sonst was. Ja, ein erwachsener Hund, aber ein junger Hund ist kein erwachsener Hund. Und wenn wir an unsere Jugendzeit denken, da waren wir auch aktiver als unsere Eltern.
Und da finde ich, also gerade so dieser Übergang von Welpen zum Junghund und in der Pubertät, finde ich, ist das oft total schwierig rauszufinden. Also, weil bei den Welpen ist klar, die brauchen noch nicht so viel, die schlafen auch fast den ganzen Tag und haben zwischendurch sehr aktive Phasen, aber auch sehr, sehr viel, wo die wirklich tief und fest pennen. Dann werden die aktiver, dann müssen wir auch mehr mit den Hunden machen und dann gibt es aber zwischendurch so Phasen. Also ich habe momentan so ein paar Junghunde im Kopf, wo das total schwierig ist, diesen richtigen Weg zu finden zwischen man macht zu viel oder die haben draußen zu viele Reize und trallern sich total hoch und sie müssen aber auch rennen. Ne? Dass man so zwischen diesen, also diese Waagschale. Vor allen Dingen in der Pubertät bei Hunden finde ich manchmal ganz schlecht rausfindet, an welchem Tag. Also heute ist ein Tag, wo wir nur 20 Minuten gehen, weil dann ist er total überreizt und das reicht dann auch. Und morgen ist der Tag aber vielleicht so, dass man eine Stunde wirklich gut laufen kann und er richtig fetzen kann mit seinen Kumpels und ist dann entspannt müde zu Hause. Das finde ich manchmal total schwierig, diese Wege zu finden.
Ist total anstrengend. Und es ist ja auch, wenn wir jetzt mit dem Hund draußen ist, der nimmt ja die Umwelt wahr und muss sich irgendwie mit der Umwelt auseinandersetzen. Und wenn er dann gerade in einer Phase ist, wo er sehr, sehr reizoffen ist, und wir gehen dann mit dem Hund irgendwo hin, wo er neuen Reizen ausgesetzt ist, wo er das nicht bearbeiten kann, dann hat er immer noch das Bedürfnis nach Rennen und Fetzen und Machen und Tun, ist aber wieder sehr, sehr beansprucht, sehr, sehr belastet durch die Umwelt. Und deswegen finde ich das immer total großartig, wenn Hundehaltende irgendwie so ein, zwei, drei Safe Places haben, wo die Hunde einfach rennen können, wo man sagen kann, okay, da gehe ich hin, wenn es ein Scheißtag ist. Oder wenn ich merke, dass mein Hund sehr, sehr sensibel auf Außenreize ist, dann gehe ich einfach dahin, kann ihn fetzen lassen, dann kann er ein bisschen Mäuschen buddeln oder einfach wir spielen ein bisschen, machen halt schon ein Programm, wo der Hund aktiv sein darf, aber nicht über die Maße noch wieder belastet ist. Und das hat uns tatsächlich immer sehr, sehr gut geholfen. Ich habe hier so meine zwei, drei, vier Plätzchen, wo Jim dann immer auch rennen konnte oder wo wir auch einfach nach irgendwie ein bisschen Spielen auch wieder runtergekommen sind und gekuschelt haben. Und das habe ich auch tatsächlich bewusst trainiert, dass ich die Verhaltensregulation der Aktivität, Verhaltensregulation der Aktivität, Aktivitätsangleichung, dass ich das bewusst trainiert habe, also ihn auch im Spiel richtig hochgefahren habe, dann haben wir wieder ein bisschen runtergemacht, dann haben wir ein bisschen gekuschelt, dann haben wir wieder gespielt, dann konnte er wieder frei rennen und freies Erkundungsverhalten zeigen. Und auch wenn ich nach Hause gekommen bin, dass ich nach Mittel und Wegen, und das war bei Jim im ersten Jahr wirklich, wirklich anspruchsvoll, weil er so im Hausleben auch nicht kannte. Er ist ein Hund aus dem Tierschutz, kam aus Russland. Und da so ja, Ute nennt es einen Bremsweg eins hinzukriegen, also so von der Aktivität draußen, dann eine Übergangsaktivität hier auf dem Grundstück oder auch drin zu schaffen, sodass er dann auch tatsächlich runterkommt und sagen kann, so jetzt bin ich zufrieden und kann schlafen. Das brauchte so ein bisschen ausprobieren. Und ich finde es total wichtig, damit ein Hund runterkommen kann, muss er ja auch zufrieden sein. Sich wohlfühlen und oftmals genau in diesem Alter, was du jetzt gerade berichtet hast, sind die Hunde aber sensibler gegenüber Stressoren. Das heißt, wenn wir mit denen rausgehen, dann sind sie belastet und der Spaziergang selber ist keine Entspannung. Es ist nicht so, hey, wow, alles schick, sondern es ist eine Belastung und dann kommen wir nach Hause und wir sehen, dass die Hunde dann nochmal aufploppen. So
So richtig
rumdüsen,
aufdrehen.
so richtig aufdrehen. Und das zeigt eigentlich, dass sie draußen sehr, sehr belastet war. Das heißt, wir brauchen Aktivitäten, wo sie diese angestaute Energie, die sich auf dem Spaziergang aufgebaut hat und jedes Mal, wenn Stress aufkommt, wenn Stressoren da sind, dann wird der Körper auf Bewegung, auf Aktivität vorbereitet. Dafür ist das Stresssystem da. Energiebereitstellungssystem kann man dem auch sagen. Und deswegen ist es so wichtig, so einen Bremsweg hinzukriegen. Okay, wir spielen noch mal im Garten nach dem Spaziergang, wo viele sagen würden, ja, aber der ist jetzt eine Dreiviertelstunde gelaufen, der muss ja kaputt sein. Nee, aber das war vielleicht anstrengend für den. Und jetzt machen wir noch mal was Schönes und dann machen wir noch eine Futtersuche und dann kuscheln wir und dann irgendwann, so war es jedenfalls bei Jim, habe ich dann mit ihm gekuschelt und irgendwann hat er dann angefangen, Pflegeverhalten zu zeigen, also seine Pfötchen beschleckt, Genitalbereich beschleckt, was konnte halt so machen. Und dann wusste ich, okay, jetzt kann ich mich so langsam zurückziehen. Ich habe aufgehört zu streicheln, habe geguckt, was er macht. Und irgendwann ist er gegangen und hat sich ja, mit sich selbst beschäftigt, hat nochmal aus dem Fenster geguckt und dann irgendwann hat er sich hingelegt. Aber diese Begleitung brauchte er. Jetzt braucht er die nur noch kurz, wenn überhaupt.
Und das ist, finde ich, total wichtig, auch das im Kopf zu haben. Mir geht das ja manchmal auch so, dass wenn ich irgendwie, ich meine, jetzt sind meine Hunde alle älter. Juno ist jetzt, also als Herdenschutzhund mit 5 Jahren ist er immer noch jung, aber so langsam kommen wir ins Erwachsenenalter rein. Aber es ist ja auch oft so, dann ist man im Stress, ne? Ich komme dann vom Spaziergang nach Hause, sage, okay, wir waren spazieren, ich muss jetzt gleich wieder an den Rechner, ich muss arbeiten oder habe den nächsten Termin. Und dann habe ich aber einen Hund hier noch stehen, der noch sagt, ich kann aber noch nicht. Und wenn man dann aber immer sagt, gleich, später, nee, und man ist dann aber immer länger damit beschäftigt, den Hund irgendwie von sich wegzuhalten oder dem irgendwie zu sagen, jetzt mach bitte nicht alle meine Bücher kaputt, als wenn man sich direkt einfach noch diese 10 Minuten Zeit nimmt, um den Hund wirklich begleitend runterzufahren und zu gucken, dass es ihm gut geht, weil man danach dann wirklich am Stück auch arbeiten kann oder die Dinge machen kann, die man dann eben so machen möchte. Aber dass sich, also wenn ihr das jetzt hört und ihr habt gerade so einen pubertären Junghund zu Hause, dass ihr das einfach einplant. Wenn ich nur eine Stunde Zeit habe, dann gehe ich halt nur eine halbe, dreiviertel Stunde spazieren und dann habe ich danach zu Hause aber noch die Zeit, um dann eben meinen Hund begleitet wieder runterzufahren. Vielleicht nochmal eine Runde im Garten zu spielen. Vielleicht kann man das auch als Routinen, also viele Hunde, ne, lieben ja die Routinen, wenn die wissen, okay, nach dem Spazierengehen ist immer noch mal einmal durch den Garten fetzen. Ich weiß, was da kommt. Und dann fahren die sich auch besser runter.
Absolut. Und diese Routinen versuche ich halt gezielt auch aufzubauen. Also wir kommen nach Hause, machen eine Futtersuche nochmal auf der Terrasse, und dann sehe ich ja, wie es Jim geht, will er nochmal Action, dann spielen wir nochmal. Und durchaus auch, ja, also er spielt sehr, sehr körperbetont, so richtig mit reinhapsenden Armen und so weiter, beißt nicht zu, alles erträglich. Aber er braucht halt so dieses körperliche Spiel, wo wir dann auch mal so Schulter an Schulter, bam, ist ganz putzig. Knurrt er immer. Außenstehende kriegen da immer große Augen, aber alles safe, und ich kann es innerhalb von Schnips unterbrechen. Also wirklich, wirklich spielerische Interaktion. Und das dauert 1, 2, 3 Minuten. Und dann biete ich ihm wieder irgendwie eine Interaktion an, und oftmals ist das dann so schon, dass er dann stehen bleibt und dann weiß ich, okay. Dann hocke ich mich mal hin und dann kommt er her und dann kommt er auf meinen Schoß und dann streicheln wir und dann ist das gut. Aber das habe ich halt auch ritualisiert,
Ja,
um gezielt das, was du sagtest, auch den Hund runterzufahren und er diese Kurve nach unten kriegt.
genau. Und da könnten wir eigentlich noch mal einhaken, so diese Erregungswellen, diese, dass man das auch durchaus mit jungen Hunden schon üben kann, dass man die ein bisschen hochfährt,
Üben
bewusst
sollte.
üben sollte, hochfahren, ne, ein bisschen wild spielen, dann langsam wieder runterfahren, dass die einfach lernen, nach so einer Hochphase kann eben auch eine Regulierung nach unten stattfinden. Und das können viele, viele Junghunde heute, finde ich, nicht mehr. Weil das, was ja ganz häufig passiert und das, was ich sehr, also da ist eigentlich Alltag, immer wenn ich Menschen hier ins Training kriege, die, das hatte ich jetzt neulich noch, die gesagt haben, ja, der ist so wild und jagt so viel draußen und so und ist immer so aufgeregt. Und dann frage ich immer, ja, spielt ihr den Ball unterwegs? Ja, wir spielen immer Ball. Und dann wird halt Ball, 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 Ball geworfen. Und dann wird der Ball weggesteckt. So, und dann ist der Hund, und ich war neulich auch mit einer spazieren, du hast so richtig gesehen, weil die den ganzen Weg das eigentlich gemacht haben und ich dann schon gesagt habe, mach das ritualisierter, mach das an einer bestimmten Wiese, aber nicht den ganzen Weg, weil der Hund sich ja auch gar nicht mehr auf die Umwelt konzentriert, sondern nur noch auf werfen, werfen, werfen. So, und wenn ich dann den Ball einfach wegstecke, dann habe ich den Hund ganz da oben hängen. Und dann sage ich, so, jetzt ist fertig, ich setze mich wieder an den Rechner, leg dich mal hin.
Ja, genau.
Und das funktioniert halt
Genau.
nicht.
Und deswegen finde ich das mit diesem Bremsweg
Ja.
so ein schönes Bild. Also es braucht einen Bremsweg und es braucht den Abbau der Erregung, aber nicht ohne Befriedigung. Also nicht einfach so, jetzt ist Schluss, jetzt leg dich mal hin, sondern wir müssen über gegebenenfalls mit Belohnungsmöglichkeiten, mit sozialen Interaktionen, mit ruhigerem Spielen müssen wir die Erregung langsam abbauen, und jedes Verhalten hat seine Erregung. Wenn ein Hund irgendwo reinpacken soll, braucht er eine höhere Erregung. Wenn er irgendwo ruhen soll, sich hinlegen soll, muss die Erregung halt niedriger sein, sonst kann er sich nicht hinlegen. Ansonsten arbeiten wir auch immer gegen den Hund, wenn wir sagen, nee, jetzt ist Schluss, jetzt leg dich hin. Und das ist total wichtig zu verstehen, dass wenn mein Hund da hochdreht und ich hackt ihn einfach den Ball weg, dass das auch extremst frustrierend ist. Und dieses Ende der Interaktion, wenn der Hund so richtig Bock hat, mit dem Ball zu spielen oder mit dem Zergel zu spielen oder so, und wir beenden das abrupt. Dieser Frust, der assoziiert sich mit der Umgebung, mit unseren Bewegungen, aber natürlich auch mit dem Gegenstand, mit dem Ball, mit dem Zergeltau oder sonst irgendwas. Und dann holen wir das raus und dann weiß der Hund schon, boah, jetzt wird's richtig cool, aber er weiß auch schon, gleich wird's wieder frustig. Und das schießt, lässt die Erregung so richtig hochschießen, aber nicht in einen positiven Bereich, sondern eben mit Stressvermutung oder mit konditionierter Frustration. Und das macht es dann halt so brisant. Deswegen ist eigentlich auch das Ballspielen gar nicht das Problem, was immer gesagt wird, ja, du darfst nicht mit deinem Bund Ball spielen, sondern es ist, wie ich das Spiel beende, das A und O, dass wir da eine schöne Kurve runterfahren und hochregulieren können, runterregulieren können und dieses Runterregulieren tatsächlich eben mit Verhaltensinteraktionen, die für den Hund auch Bedürfnisbefriedigung bedeuten. Das heißt, wir werfen noch mal ein paar Kekse oder rennen noch mal ein bisschen mit dem Hund oder und gucken, wie kriege ich den auf die nächste Stufe. Also nicht von 10 auf 1, sondern von 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und dann funktioniert das.
Ja, und auch da wieder einfach ausreichend Zeit nehmen. Also ich weiß, dass es damals bei Kisha ist eigentlich auch so ein totaler Balljunkie. Also wenn ich jetzt hier, ich meine, die ist jetzt 15, die kann kaum noch laufen, aber wenn ich den Ball raushole, da hinterher hoppeln geht immer noch. Also das geht.
Sehr gut.
Und das, was ich bei ihr tatsächlich auch nach einem Seminar mit Ute Blaschke-Berthold gemacht habe, das war so lustig, die war damals bei uns bei Animal Learn. Und die Clarissa von Reinhardt ist ja eigentlich sehr, sehr große Gegnerin vom Ballspielen. Und dann hat Ute gesagt, ja, und dann packe ich meine Ballwurfmaschine aus, diesen großen Ding, und dann feuer ich und so. Und der ganze Raum so, ne, was gibt es jetzt für eine Diskussion? Aber es war eine wirklich, also ich fand es eine super gute Diskussion, um mal zu gucken, okay, ist denn, wie du schon sagtest, nicht das Ballspielen an sich ist das Problem, sondern die Art, wie wir mit dem Hund mit dem Ball spielen und wie wir das danach dann wieder runterfahren. Und ich
Genau.
habe bei Kisha das dann tatsächlich angefangen, weil ich ihr das auch nicht komplett nehmen wollte, dass wir das als Inselspaziergang gemacht haben. Also die hatte nachher zwei Stellen, wo jetzt kein Ball, aber Tannenzapfen geflogen sind und wo sie wusste, solange wir uns da aufhalten, da fliegen halt Tannenzapfen oder auch mal ein Ball. Und auch immer wieder runtergefahren und immer mit einer Futtersuche abgeschlossen. Und wenn sie dann wieder entspannter war, dann gesagt hat, fertig und dann erst den Ball wegpacken. Und dann war das auch okay. Und dann hat sie auch auf dem Rest des Spaziergangs Erkundungsverhalten gezeigt, hat mit anderen Hunden gespielt, war ansprechbar. Und das war halt vorher gar nicht möglich, wenn ich einen Ball dabei hatte.
Ja, war sie da entspannt dann?
Danach war sie, ja, es hat aber eine ganze Zeit lang gedauert. Also wir mussten das wirklich ritualisieren und ich musste mit viel Futtersuche. Und deswegen habe ich den Ball, also den Ball an sich tatsächlich, habe ich irgendwann gar nicht mehr mitgenommen, sondern wir haben das nur noch mit Tannenzapfen gemacht. Und das war dann für sie okay, weil die konnte sie noch zerfetzen. War dann immer noch wichtig für sie, weil die, also auch nicht, sie wollte mir das ja auch nie wiederbringen, sondern für sie war das Spiel, ich werf das, sie geht hinterher, zerfetzt das und dann kommt der Nächste.
Ja, aber spannend, ne? Dass sie dann auch das Zerlegen brauchte.
Ja.
Und es kann halt gut sein, dass so ein Ball ihr das halt nicht geboten hat, dieses
Ja.
Zerlegen. Also packen.
Genau.
Und wir haben ja die Beutefangsequenz, das ist ja eine
Ja.
Beutefangspiel. Zur Beutefangsequenz gehört eben orientieren, fokussieren, beschleichen, hetzen. Na, da geht die Erregung so richtig hoch und beim Packen muss die Erregung richtig hoch sein. Und dann kommt zerlegen, also töten, zerlegen und dann konsumieren. Und
Ja.
dieses Zerlegen, das ist ganz häufig auch ein Punkt, wo die Hunde nochmal das brauchen von ihrer Natur her. Ne? Sie brauchen einfach dieses Zerlegen und das bietet ein Ball nicht. Den Ball können sie halt nicht zerlegen.
Genau, und das war auch ein großes Problem zum Schluss immer. Sie hat, wenn sie den Ball behalten hat, hat sie darauf immer wahnsinnig rumgekaut. Ich habe dann natürlich nachher nur noch Bälle geholt, die nicht innerhalb von 2 Sekunden zerlegt sind. Aber wenn ich ihr den gelassen habe, hat die darauf so lange rumgebissen und hat sich so hochgefahren im Stresspegel. Also das hat ja halt nicht, ah, ich kau ein bisschen drauf rum und entspann mich, sondern das war so ein total gestresstes drauf rumknatschen die ganze Zeit. Und das habe ich tatsächlich dann irgendwann komplett weggelassen. Und stattdessen hat die dann halt Stofftiere zum Zerrupfen zum Beispiel gekriegt.
Das
Und
heißt, es fehlte dieses Kaputtmachen.
genau.
Und wenn du sagst, okay, die hat darauf rumgeknautscht und dann wurde das immer gestressener, ne? Das heißt, es kam Frustration rein,
Genau.
weil das Ding einfach nicht kaputt ging.
Genau.
Und ich erinnere mich an den Buddy von Claudi Scheiblich in Old English Bulldog, der ja auch Stöcker immer zerfetzt hat, also Baumstämme. Und er hat sich an so einem, was weiß ich, morschen Teil oder so, hat er sich richtig, richtig hochgefetzt, weil dieser dusselige Baumstamm oder der Stock nicht schnell genug kaputt gegangen ist. Und da kam dann der Frust rein. Ne? Dann würde man sagen, so ja, gib ihm was zum Kauen oder zum Zerlegen. Ja, aber es muss auch das Passende zum Zerlegen sein, weil sonst kriegen wir eventuell da noch so eine Frustbaustelle rein. Und dann hilft dem Hund das natürlich nicht. Also es muss auch passen. Ganz, ganz wichtig. Und der Hund verrät uns eigentlich, was er braucht und wo er vielleicht Schwierigkeiten hat. Und inzwischen ist das so ein Standardsatz von mir. Immer dann, wenn Erregung so schlagartig hochschießt. Also wenn ein Hund irgendwo ist und wir merken, dass er plötzlich viel, viel aktiver wird, ist der erste Blick auf Frust oder auf Konflikte. Weil diese beiden Geschichten, dass also ein Verhaltensziel nicht erreicht wird oder der Hund in einen Konflikt kommt, weil das die beiden Mechanismen sind, neben zwei, drei, vier anderen, die aber nicht ganz so präsent oftmals sind, die schlagartig die Erregung hochschießen lassen. Frustration braucht Erregung, um irgendwie zum Ziel zu kommen. Und auch Konflikte sind immer erregungssteigend, weil sie eben auch stressend sind und der Hund irgendwie Entscheidungen treffen muss. Und damit fahre ich tatsächlich ziemlich gut. Also immer wenn ein Hund plötzlich hochdreht, okay, wo ist hier der Frust? Wo ist das Frustthema oder wo ist der Konflikt? Und dann nehme ich entweder den Frust raus oder den Konflikt raus oder beides. Und dann habe ich ihn schon fast wieder runterreguliert. Also wenn ihr seht, dass euer Hund plötzlich hochdreht und in die Leine zwackt oder keine Ahnung, irgendwo reinbeißt, in der hohen Erregung machen die Hunde ja auch viel mit dem Fang. Guckt, dass ihr Frust rauskriegt, indem ihr vielleicht ein paar Bröckchen Futter streut oder eben nochmal ein Spielzeug gebt oder irgendwas anderes macht, wo er seine Energie bei ablassen kann.
Und da ist ja auch wieder der Unterschied. Also jeder Hund ist da ja anders. Also beim Leinebeißen zum Beispiel, Juno hat das viel, viel weniger als früher. Aber wenn wir zu früh nach Hause gehen, also wenn es nach Juno ginge, wären wir den ganzen Tag draußen unterwegs. Ne? Also eigentlich Hälfte des Tages im Garten sitzen, glotzen und alles anbrüllen, was hier vorbeigeht. Andere Hälfte des Tages die Ländereien ab. Marschieren, um zu checken, dass auch alles in Ordnung ist. So, das wäre sein Lieblingstag. Und wenn er merkt, kürzere Runde und hat nicht so viel Zeit, dann kann das schon mal passieren, dass er auf dem Rückweg kurz vor zu Hause noch mal in die Leine beißt und da so ein bisschen dran rumzergelt. Und das, was bei ihm immer gut funktioniert hat, war, also ich lasse die Leine einfach immer fallen. Also ich halte ein Ende in der Hand, aber dass kein Druck dagegen geht. Und oft renne ich ein Stück mit ihm. Also wir rennen dann einfach gemeinsam ein Stück. Und dann merkt man, zwei, drei Schritte gerannt, und dann kommt schon wieder so ein bisschen runter, sagen, okay, war noch ein bisschen mehr Energie drin und dann können wir jetzt vielleicht irgendwie halbwegs entspannt nach Hause gehen. Bei einem anderen Hund wäre das vielleicht zu viel, wenn ich dann anfange zu rennen.
Ja,
Deswegen
genau.
ist es so wichtig, dass ihr müsst wirklich gut auf eure Hunde gucken und manchmal ist es auch ein Ausprobieren. Und manchmal ist es auch so, dass es mit dem einen Menschen funktioniert, aber mit dem anderen nicht. Habe ich momentan auch im Training. Mit der Halterin im Garten geht es schlechter als mit dem Halter im Garten. Weil die
Ja.
Hunde halt auch mit uns Menschen verschiedene Sachen verknüpfen.
Ja, absolut. Wenn wir noch bei dieser Aktivitätskurve sind, was ich da auch wichtig finde, ist, ich hatte ja vorhin die Beutefangsequenz so ein bisschen skizziert, ne? Also packen und dann töten, das lassen wir auch weg. Wenn wir gute Materie eh haben, muss da nichts getötet werden, aber wir sehen halt auch, also auch ein Schütteln. Und dann kommt in der normalen, natürlichen Beutefangsequenz eben konsumieren. Und deswegen gilt auch als feste Regel eigentlich bei mir so in der Blase, dass Beutefangspiele grundsätzlich mit Futter ausgeschlichen werden. Also nach irgendwie ein Zergel, nach einem Ballspiel oder sonst irgendwas, fahren wir den Hund ein bisschen runter und dann kriegt er nochmal ein paar Bröckchen Futter gestreut oder ich gebe ihm was, wobei außer Hand geben meistens nicht reicht, dass er nochmal so ein bisschen ins Suchen kommt, die Bröckchen Futter aufpicken kann, um das Ganze in sich abzuschließen. Ansonsten haben wir halt ein vorbereitendes Verhalten, appetitives Verhalten, so wie das in der Fachsprache so schön heißt, da das Jagdverhalten quasi vorbereitet wird bis zum Packen. Und dann gibt es einen konsumatorischen Teil, wo dann das auch gegessen wird. Kochen ist appetitives Verhalten, Essen ist dann der konsumatorische Teil. Das ist bei Menschen eben auch so. Und das schließt dann quasi so das Beutefangspiel auch immer grundsätzlich ab. Und dann sind die meisten Hunde auch wirklich, wirklich dann zufrieden. Und dann kann man irgendwann auch den Ball wegnehmen, wenn der Hund dann nochmal sagt, so, ich hätte ihn noch gerne, dann werfe ich nochmal ein bisschen Futter, dass der Frust nochmal wieder ein bisschen rausgeht, sonst hüpfen die Hunde immer hoch nochmal. Und dann ist das eigentlich auch alles gar kein großes Thema.
Ja, man muss es halt nur wissen.
Man muss es wissen und man muss es machen. Und vorhin hattest du gesagt, dass man diese Zeit mit einplanen muss. Und das machen halt viele nicht. Also auch diesen Bremsweg. Das kann, also bei Jim war es dann teilweise wirklich eine halbe Stunde am Anfang, dreiviertel Stunde. Ganz am Anfang ist er gar nicht runtergekommen, bis sich das etabliert hat, hat es halt auch gedauert. Aber dass man so, ja, seine Gassi-Gehzeit eben nicht nur auf die Gassi-Gehzeit draußen fokussiert, sondern auch, okay, mein Hund braucht dann aber noch mal 10 Minuten. Stunde, je nachdem. Ja, wir kriegen unsere Erfahrungswerte ganz automatisch im Alltag, damit er zufrieden runterkommen kann. Und
Ja,
die Zeit muss mit eingeplant werden.
genau. Und das ist halt eben sehr unterschiedlich pro Hund und es unterscheidet sich auch im Laufe des Lebens eurer Hunde. Ne? Wir hatten ja am Anfang schon gesagt, Welpen schlafen einfach ein bisschen mehr, brauchen nicht ganz so viel Action. Bei den jungen Hunden wird es dann tatsächlich schwierig, weil die brauchen den einen Tag viel Action und am nächsten Tag am besten gar nichts. Aber das findet man dann auch raus. Und die Frage, die ich dann immer kriege, ja, aber ich brauche jetzt eine Anleitung genau für jeden Tag. Und ich so, kann ich dir nicht geben, weil der wird jeden Tag anders drauf sein. Der wacht morgen früh auf, ist in der nächsten Fremdelphase und alles ist scheiße. Also
Naja, wie
das, ne?
bei menschlichen Teenagern auch.
Genau. Am Abend geht das Kind schlafen und am nächsten Morgen wacht der pubertäre Teenager auf und sagt, alles ist Kacke hier.
Genau. Wer
Ja.
bist du denn hier?
Genau. Und warte, irgendwas hatte ich jetzt gerade, als du gesagt hast, Ruhe, Action. Nee, weiß ich nicht mehr.
Okay.
Irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf. Egal.
Was ich bei dem Thema Entspannung oder Ruhe so wahnsinnig interessant finde, ist, dass wir früher, also ich bin ja jetzt auch schon irgendwie 2, 3 Jahre in diesem Job, nein, jetzt tatsächlich dieses Jahr 20 Jahre,
Yay.
wo wir früher ein Gegensatzpaar geschaffen haben, Entspannung und Erregung. Also Erregung und der Gegensatzpaar dazu ist Entspannung. Und in den letzten Jahren hat sich eigentlich mehr und mehr herauskristallisiert, dass Entspannung gar nicht so das Thema der Erregung ist, sondern mehr das Thema des Wohlbefindens ist. Ich kann zum Beispiel aus der Zeit berichten, wo ich noch joggen war. Also ich fange wieder an. bin dabei, gedanklich, dass ich einen total entspannten Lauf hatte. Relativ schnell, irgendwie mit einer 6,20er Pace oder so und Herzschlag von 140, 150 oder sowas. Und aber gesagt habe, hey, das war ein total entspannter Lauf, weil es mir gut ging. Die Knochen haben mitgemacht, das Wetter war gut, die Luft war gut und man ist entspannt gelaufen. Und das finde ich so wichtig auch nochmal in der Weiterentwicklung von diesem ganzen Konzept Ruhe und Action oder Entspannung, Erregung, wie auch immer, dass wir viel mehr darauf gucken müssen, geht es dem Hund gut mit dem Bedürfnis, was er jetzt gerade hat. Und wenn junge Hunde oder auch erwachsene Hunde, aber einer lauffreudigen Rasse zum Beispiel, wobei Rassenbrillen auch wieder blöd sind. Also ein lauffreudiger Hund, egal welcher Rasse, dann hat er das Bedürfnis nach Laufen. Und wenn wir das immer einschränken, weil wir sagen, nee, du musst jetzt hier aber mal Ruhe und du musst jetzt aber mal Ruhe geben und du musst jetzt mal ruhig hier bei Fuß gehen, dann arbeiten wir immer gegen das Bedürfnis des Hundes. Und dadurch kriegen wir automatisch wieder Stress rein. Und dieser Stress bringt die Erregung wieder hoch, aber einen negativen Stress. Also es fühlt sich für den Hund nicht gut an. Und dann kriegen wir darüber wieder die Erregung. Anstatt den Hund eventuell einfach laufen zu lassen, dann ist die Erregung auch hoch, okay, aber er fühlt sich viel, viel besser und kann dann ohne viel, viel Belastung sich viel, viel schneller wieder runterregeln.
Und ist dann ja auch entspannt zu Hause. Also das ist ja,
Genau.
ne, und es ist eine gute Entspannung und nicht eine, ich war jetzt 3 Stunden mit dem Fahrrad fahren und jetzt ist er so fertig, dass er einfach nur umkippt.
Genau. Also
Ja.
eine Zufriedenheit, kann man das
Ja.
so sagen? Ja, eine Zufriedenheit. Und ich finde, darüber auf den Fokus so ein bisschen mehr zu legen, ist wichtig. Und jedes Verhalten, was der Hund zeigt, ist ja Ausdruck erst einmal unbefriedigter Bedürfnisse. Also jedes Verhalten, was der Hund irgendwie macht, dient dazu, ein spezifisches Bedürfnis zu befriedigen. Und wenn dieses Bedürfnis befriedigt ist, dann ist das auch okay. Ich hatte das heute Morgen, habe ich sogar noch ein Video aufgenommen mit meiner Enya, mit meiner 16-jährigen Enya, der alten Oma, wir haben da noch so ein bisschen Schnee rumliegen und dann hat sie Schnee gefressen. Und dann habe ich gedacht, okay, mal gucken, wie lange sie da jetzt den Schnee frisst. Dann hat sie da ein bisschen noch Schnee gefressen und nach 1, 2 Minuten hat sie gesagt, okay, das reicht jetzt und jetzt gehe ich weiter. Pupp. Das heißt, wenn das Bedürfnis nach Schnee fressen, also sollten die Hunde natürlich nicht zu viel machen, ganz klar, aber sie kann das gut vertragen, befriedigt ist, dann gehen sie weiter. Wenn das Bedürfnis nach Laufen befriedigt ist, dann laufen sie auch nicht mehr. Wenn wir das verwehren steigert das Begehren, dann wird das Bedürfnis halt nicht befriedigt und das Verlangen nach der Bedürfnisbefriedigung immer mehr intensiviert und dadurch entsteht halt auch wieder Frustration, wenn das nicht ausgeführt werden kann und dadurch natürlich noch vehementer das Bedürfnis, das auch machen zu wollen, zu müssen.
Und da sind wir dann ja ganz schnell in so einem Teufelskreislauf. Also wenn ich das ab und zu sehe, junge Hunde, also die, ich sage jetzt mal 1 bis 2 Jahre alt sind, die durchaus das Bedürfnis haben, auch zu anderen Hunden hinzurennen, den Frust schlechter aushalten, dass sie jetzt mal nicht mit jedem anderen Hund in Kontakt treten dürfen, und dann aber vielleicht noch nur an kurzen Leinen geführt werden und nur neben oder hinter ihrem Halter laufen dürfen und nicht schnüffeln dürfen. So. Die werden ja immer gefrusteter und unzufriedener, weil es natürlich auch ein scheiß Leben ist. Also, ne? Ist ja Kacke, wenn ich da nur irgendwie nebenher laufen darf. Und dann geht sozusagen diese Energiespirale nach oben, dann müssen die Leute immer härter durchgreifen, damit die Hunde denen nicht komplett um die Ohren fliegen. Und es ist in dem Moment, wo man dann sagt, also das habe ich auch schon öfters gehabt, wo ich dann Kunden irgendwie reinkriege, die eben vorher anders gearbeitet haben, und ich sage, mach einfach mal eine 10-Meter-Leine rein und lass den. Ja, wie? Ich so, lass den einfach mal. Und dann haben die gesagt, das war jetzt der entspannteste Spaziergang und der liegt jetzt gerade total zufrieden zu Hause. Ich so, ja, manchmal ist es genau das, was du sagst, brauchen die Hunde einfach, dass die einfach mal einen Kopf freikriegen können, so wie wir ja auch das brauchen. Und brauchen ja auch diesen Bewegungsdrang, um mal in ihrem Tempo auch so ein bisschen laufen zu können. Weil wir Menschen mit unserem Zweirad Antrieb sind halt einfach grottenlangsam für die meisten Hunde.
Ja.
Ne, der Allrad ist halt einfach schneller.
Total. Und dann kommt aber immer das Argument, als du jetzt gesagt hast, der muss da mal Frust aushalten. Ja, aber der muss ja Frustrationstoleranz lernen und dieses ewige Thema Frustrationstoleranz, Impulskontrolle, was ja auch irgendwie in der Hundewelt so einmal kontrovers diskutiert wird, aber ich glaube auch extremst missverstanden wird, weil mit Frust umgehen zu können, mit frustrierenden Situationen umgehen zu können, lernt der Hund halt einfach nicht durch, ich frustriere den mal und dann kommt er zur Ruhe. Also ja, ist auch eine Möglichkeit, hat aber Nebenwirkungen, sondern okay, wenn du frustriert bist und das geht jetzt nicht, kannst du irgendwas anderes machen, was dir auch Befriedigung gibt. Und das zweite Ding, was ganz häufig nicht beachtet wird, die Fähigkeit zur Frustrationstoleranz und auch zur Impulskontrolle ist im hohen Maße davon abhängig, wie gut es dem Hund geht. Geht es dem Hund gut? Also hat er ein gutes Wohlbefinden? Sind seine Bedürfnisse im Groben gut befriedigt? Dann ist der Hund zufriedener und er kann viel, viel besser mit frustrierenden Situationen umgehen. Und da haben wir aber die Schwierigkeit in der Jugendentwicklung, dass die Hunde sehr, sehr stresssensibel sind. Sie haben generell einen höheren Stresslevel, weil sie wahrscheinlich körperlich wahnsinnig viel mit sich zu tun haben. Dann verändert sich in dieser Zeit ja aber auch extrem die Wahrnehmung. Also die nehmen jeden Tag quasi die Welt ein bisschen anders wahr. Und deswegen sind sie da größer Belastungen ausgesetzt. Und deswegen können sie das in dieser Zeit schlechter. Und was wird gemacht? Naja, der muss das jetzt mal lernen. Nein, das ist ein Entwicklungsprozess. Das wird kommen, wenn das Gehirn gut, gesund reifen konnte, sich gut entwickeln konnte. Und dann können die Hunde das mit im Erwachsenenalter umso besser. Und das sehe ich auch bei Jim. Der kann mit bestimmten Situationen jetzt mit 2 Jahren viel, viel, viel besser umgehen als mit 1 Jahr. Natürlich habe ich alternative Verhalten belohnt. Wenn er sich abwendet, wenn er stehen bleibt, kam sofort ein Markersignal und eine Belohnung. Und wenn die Belohnung ist, dass er wieder gucken konnte oder schnüffeln konnte, ganz, ganz egal. Aber ich habe da jetzt nicht gesagt, so, du musst das jetzt aushalten, sondern hey, fein, wie du es machst. Und ich habe es quasi so hingeshaped, dass er immer mehr sich zurücknehmen konnte, aber eben sich dabei auch wohlfühlte. Und jetzt merke ich, wie gut er sich in vielen, vielen Situationen wirklich zurücknehmen konnte. Heute Mittag bin ich spazieren gegangen, rannte ein Reh weg und er ist ein bisschen vorgehübbelt stehen geblieben. Hat das Reh mit den Augen verfolgt und hat mich angeguckt. Natürlich keine Kamera mitgehabt. Aber das fand ich großartig, wo ich sage, wow, kleiner Hund, machst du gut.
Da ist, also die Diskussion habe ich auch öfters mit meinen Leuten, oder was heißt die Diskussion, aber ich habe eine ganz, ganz tolle Kundin, die haben einen wirklich durchgeknallten Goldie. Naja, was heißt durchgeknallter Goldie? Einen Goldie, der voll in der Pubertät drin steckt, aber auch einer von der schwereren Sorte, also ist ein ganz schöner Brummer. Die Menschen sind super, also die machen wirklich, ne, die halten auch immer mit mir Rücksprache, was wir wie jetzt machen. Und mit denen habe ich heute zum Beispiel besprochen, dass dieser Hund erstmal nicht mehr in die Gruppe kommt, weil er das momentan nicht schafft. Und das ist dann einfach kontraproduktiv. Wir warten jetzt mal 2, 3 Wochen, gucken, ob er aus dieser total doofen Phase wieder ein bisschen rauskommt. Und dann überlegen wir, ob wir so ein, ich biete auch immer Pubertiertrainings an, wo dann immer maximal 2 Hunde drin sind und wir halt einfach reizärmer üben können und ich mehr auf die Teams eingehen kann und wir halt mehr den Fokus nicht auf Sitzplatz bleiben legen, sondern auf wir gehen entspannt zusammen spazieren. Also viel mehr ist es dann tatsächlich nicht, aber das ist halt schon richtig viel für die Hunde in dem Moment. Und
Absolut.
da den Menschen dann halt zu sagen, ja, aber ne, ich fliege aus der Gruppe raus, nein, aber dein Hund schafft das nicht. Hör bitte auf, immer auf die Hundewiese mit 1000 Hunden zu gehen. Mach jetzt einfach mal 3, 4 Wochen ganz reizarme Spaziergänge. Das kommt schon wieder, aber die haben alle Angst, die verpassen jetzt Sozialisierung. Ne? Der muss das ja jetzt alles können. Und ich denke dann immer so, nee, alles erstmal zurückfahren und ne, durchatmen, kommt alles schon wieder.
Ja. Ja, und die Jugendentwicklung ist ja ein Prozess, der 2, 3, 3,5 Jahre irgendwie in Anspruch nimmt. Und ich finde, dass sich zu vergegenwärtigen, dass das alles eine Entwicklung ist und nicht ein Ereignis ist. Und dass erwachsene Menschen sich anders verhalten als Kinder, als Jugendliche. Ist ja offensichtlich und so ist es natürlich auch bei Hunden. Und das bringt natürlich die Entwicklung mit sich. Und ich Versuche schon irgendwie die ganze Zeit, das so irgendwie als Bild auch darzustellen. Ich probiere es mal, das irgendwie mit Worten zu schaffen. Im klassischen Hundetraining hat man den Hunden quasi ein Korsett vorgegeben von Anfang an. Also Welpe ist noch okay, aber dann kommen sie irgendwann in die Jugend oder sind sie so jugendliche Hunde, so mit 6, 7 Monaten. Und jetzt muss man Grenzen setzen. Jetzt muss man ein Korsett bilden und der Hund darf nur sich innerhalb dieses Korsetts bewegen und jede Grenzüberschreitung wird sanktioniert und damit er wieder in das Korsett reinpasst oder in den eng gesteckten Rahmen. Der darf dann nicht mehr schnüffeln und so weiter und so fort. Da kommen diese ganzen alten Trainingstipps dann her. Und jetzt ist der Jim der dritte junge Hund, den ich hatte. Spikey als Welpe, Snow als 6 Monate alter Hund und Jim jetzt mit 7 Monaten. Freddy war älter und Enya war auch älter. Und ich habe eigentlich von Anfang an die Welt für ihn groß gemacht. Ihm geguckt, wie ich die Umwelt so gestalten kann, dass er seine Bedürfnisse befriedigen kann. Und ich habe viele erwünschte Verhalten verstärkt, wo ich gesagt habe, hey, das gefällt mir, zu mir gucken, zu mir kommen, stehen bleiben, gucken, das gefällt mir. Und das habe ich verstärkt und quasi über Lernprozesse das Verhaltensrepertoire ein bisschen eingeengt, gesagt, hey, das gefällt mir nicht, aber kannst du trotzdem irgendwie machen. Und ich finde, das ist ein viel, viel eleganterer Weg, weil es auch der Entwicklung des Hundes entspricht, das, was er so möchte. Und wir arbeiten nicht gegen den Hund. Und er kann ganz, ganz viele Sachen Großartiges machen. Stadtspaziergänge sind eigentlich kein Problem. Durch den Wald gehen kein Problem. Auf Wiesen rumlaufen kein Problem. Am Strand ist das inzwischen super, war mal ein Problem. Weil das zu jedem hingelaufen ist, aber inzwischen geht das auch. Das heißt, da erstmal die Grenzen weit zu machen und dann das, was einem gefällt, hervorzuheben und das wachsen zu lassen, dass das immer konzentrierter wird. Das ist, glaube ich, ein Ansatz, den ich natürlich auch bei vielen Kundenhunden verfolge. Aber da habe ich halt nicht so die Kontrolle, ob das alles so umgesetzt wird. Aber es scheint ein gutes Bild zu sein, um mit dem Hund, gerade mit jungen Hunden, durch den Alltag zu kommen.
Ja, und
Konntest
da auch,
du meinen Gedanken folgen?
ich konnte deinen Gedanken folgen.
Juhu.
Ich musste nebenher so ein bisschen für alle, die das auf YouTube sehen, Kiesha hat sich gerade umgedreht, dann muss ich immer auf Coco gucken, weil Madame gerade ein bisschen schlecht gelaunt ist und wenn Kiesha sich zu viel bewegt, dann schießt der Chihuahua schon mal aus ihrem Nest hervor und sagt, so nicht. Möchte ich natürlich verhindern. Aber ja, ich sehe das genauso und ich sehe das auch. Also es ist ja, die Entwicklung der Hunde ist ja auch ganz unterschiedlich, je nachdem, was für Hunde es sind. Ist, ne, wenn ich das beim Juno sehe, der ist jetzt 5. Und jetzt kommen wir so dahin, dass ich ihn, also dass er ein normaler Herdenschutzhund wird. Das heißt, jetzt ist nicht mehr, ich greife an und führe mich auf wie die Seuche. Sondern es geht jetzt viel mehr in die Richtung, ich bell dahin, halte aber den Abstand. Liegt natürlich auch daran, dass ich ihn besser einschätzen kann, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass er da reifer wird. Und auch da wieder sind wir wieder da drin, was lasse ich zu, was lasse ich nicht zu. Ich habe heute, dadurch, dass die Abstände groß waren, einfach mal geguckt, okay, was macht er denn? 10 Meter Leine dran, ich kann den halten. Was macht er denn, wenn ich den jetzt da einfach mal kurz hinbellen lasse? Ja, Leine nicht ausgenutzt, kurz hingebellt, abgewendet, mit mir mitgekommen.
Wunderbar.
Ja, und das ist das, was du meinst. Wenn man das Korsett da zu eng setzt, dann findet man ja auch gar nicht raus, was die Hunde an gutem Verhalten von sich aus auch anbieten oder was sie von sich aus auch schaffen schon, wenn ich nicht denen mehr Freiheiten gebe. Natürlich immer in dem Maße, dass niemand anderes eingeschränkt wird.
Natürlich,
Ne?
na
Das
klar.
ist vollkommen klar. Und auch da sind wir wieder in dieser Action versus Ruhe. Also natürlich kann ich einen Hund dann auch mal richtig fetzen lassen, da wo es geht. Also auch da zu gucken, was kann ich zulassen und was tut meinem Hund jetzt vielleicht auch gut, weil ich merke zum Beispiel, dass wenn ich solche Sachen Juno lasse, dass er dann auch zufriedener ist, dass es ihm besser geht. Und wo sind die Momente, wo die Action vielleicht zu viel ist und die Hunde sich dann hochtrallern? Oder wo ist es vielleicht auch kein, also ne, wenn wir jetzt irgendwie auf Hundewiesen oder so gehen, wo ist es kein Spiel, sondern nur ein Stressabrennen? Und wo ist es dann wieder, das hatte ich neulich, ein super schönes Spiel zwischen den Hunden, die dann am Anfang total wild gespielt haben, aber es war wirklich ein schönes, ausgeglichenes Spiel. Und so nach einer halben Stunde sind die total zufrieden miteinander gelaufen.
Cool.
Und da halt den Unterschied zu sehen zwischen Spiel in Anführungsstrichen, ja, was ja ganz oft kein Spiel ist, vor allen Dingen unter fremden Hunden, und aber wirklich einem guten, ausgeglichenen Spiel. Und da haben wir dann auch wieder, ne, wenn du jetzt Menschen draußen fragst, sagen die, ja, die Hunde spielen doch und danach sind die K.O. Nee, weil die einen Hunde werden nach Hause kommen und werden total aufgezogen sein und wissen nicht, wohin mit sich, weil es eben kein ausgeglichenes Spiel war, wo dann auch wieder runtergefahren wird. Und die anderen hatten ein wirklich gutes Spiel.
Ja, absolut. Und da muss man halt auch als Hundehaltender eben Auge für bekommen, ne? Also wo befindet sich jetzt mein Hund? Wann ist er überfordert? Und natürlich auch wissen, was kann ich denn jetzt tun, um da jetzt irgendwie die Situation zu verändern? Und da finde ich das immer total spannend, dass die Menschen, das ist irgendwie so eine Kuriosität im Hundetraining, total Angst haben, Belohnungen zu geben, weil dann verstärke ich ja die Erregung oder sonst irgendwas. Und es ist eigentlich total easy, wenn man Belohnungsmechanismen so ein bisschen verstanden hat und dass Belohnungen in erster Linie das Wohlbefinden steigern, in zweiter Linie vielleicht Verhalten verstärken können, okay, aber Verstärkung ist eben auch ein Prozess, da müssen wir ja gucken, okay, in welche Richtung entwickelt sich das, aber das zum Beispiel, ja, das Geben eines Markersignals und ein bisschen Futter werfen, vorausgesetzt, die Hunde sind fein mit auf dem Boden liegendem Futter, dass das in ganz, ganz vielen Fällen schon mal ganz, ganz viel Stress, ganz, ganz viel Erregung rausnimmt und die Hunde wieder in Verhalten führt, wo es ihnen besser geht. Und irgendwie so eine Standardantwort irgendwie in den letzten 2 Wochen war, weil ich einfach so viele Situationen hatte, die ähnlich waren, war, naja, dann haust ein Markersignal rein und wirst ein bisschen Futter. Und das war irgendwie, ist natürlich nicht die Standardvorgehensweise, aber es schadet jetzt auch irgendwie nicht. Und auch wenn meine beiden Hunde sich mal irgendwie in die Klatten kriegen sollten, was seit Ewigkeiten nicht mehr vorgekommen ist. Am Anfang war es halt ein bisschen schwierig, weil der kleine Jim, der junge Jim, sich da noch ein bisschen mehr ausprobieren wollte und mit Enya halt auch spielen wollte, aber mit 15 damals und jetzt 16 ist das halt mit Spielen auch nicht mehr so richtig, weil sie auch nicht mehr so richtig gut gucken kann, das nicht einschätzen kann, auch keine Kraft mehr hat. Wenn ich dann gemerkt habe, okay, die kriegen es nicht hin, dann habe ich einfach einen Marker reingehauen, habe gesagt, wollen wir was essen? Bin in die Küche gegangen und die beiden Hunde sind hinter mir hergedackelt und haben gesagt, ja, tolle Idee. Das heißt, verschiedene Möglichkeiten, die für die Hunde auch positiv sind, also die, wo es den Hunden gut geht, zu haben, wie wir Verhalten unterbrechen können, wie wir Verhaltenserregung oder Verhaltensaktivität angleichen können. Das zu trainieren ist viel, viel wichtiger als bei Fußgehen oder Sitz, Platz oder sonst irgendwas, weil das uns im Alltag den Hintern rettet. Ganz, ganz vielen Möglichkeiten. Also Verhalten zu unterbrechen, die Hunde ansprechbar zu kriegen, darauf zu schauen und dass es denen dabei gut geht, finde ich viel, viel wichtiger, als dass mein Hund jetzt in der Stadt neben mir bei Fuß geht.
Und das ist dann ja auch wieder der Punkt, ab dem Moment, wo man wirklich gut auf den eigenen Hund guckt, findet man ja auch raus, was braucht der denn, um zufrieden zu sein? Weil es ist ja wirklich von Hund zu Hund total unterschiedlich, ne? Was ein Hund wirklich braucht. Wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke an meine Hunde, ein Kisha, als sie noch jünger war, ich meine, jetzt ist die auch 15. Aber da habe ich das teilweise gemacht, da ist jemand noch mit ins Büro gegangen zum Arbeiten. Und wenn er den ganzen Tag, da habe ich noch Schlager geschnitten. Wenn du den ganzen Tag Schlager hörst, dann muss der Hund sich das am Abend auch mal ein bisschen rauslaufen. Und die hat früher riesengroße Runden auch gedreht. Und damit die sich das dann abends abfetzen kann, habe ich es dann manchmal wirklich gemacht. Ich bin kein Fan davon, mit dem Hund mit dem Fahrrad zu fahren tatsächlich, weil ich einfach zu oft sehe, dass es nicht gut gemacht wird. Also einfach Leine dran und losfahren und der Hund hechelt hinterher, ist keine
Doof.
gute, ne, das ist nicht gut für den Hund. Aber bei mir war das so, dass die sofort ohne Leine laufen konnte und ich dann einfach langsam gefahren bin und ich so richtig gemerkt habe, wie es ihr gut getan hat, wie eine Irre über diese Felder zu fetzen und ich konnte halt mal mithalten. Ja, ne, das hat ihr total gut getan. Das hätte ich mit dem Leines nie machen brauchen.
Nee.
Also so ein Berner Sennenhovi, der sagt, jo, du fahr mal, ne?
Genau. Ich bleib ja mal hier, du bist ja irgendwann wieder da. Ja.
ich laufe hier mal so ein bisschen rum und guck mal in die Gegend.
Ja.
Also da rauszufinden, was braucht denn der eigene Hund und das vom eigenen Ego abzukoppeln. Also nicht, was möchte ich, was mein Hund toll findet, sondern wirklich genau hinzugucken, liegt er denn wirklich so gerne so viel auf dem Sofa? Oder würde der vielleicht wirklich mal lieber längere Wanderungen mitmachen?
Ja.
Ja,
Und das ist
und
ja die
umgekehrt genauso.
Schwierigkeit, dass wir uns halt da ein Individuum ins Haus holen mit eigenen Bedürfnissen, mit seiner eigenen Geschichte, wenn es ein Hund aus dem Tierschutz ist, und dass wir dann irgendwie gucken müssen, wo sind die Kompromisse, die wir eingehen können. Und Fahrradfahren für einen lauffreudigen Hund, wenn er sonst nicht irgendwie laufen kann, ist nicht die blödeste Idee. Oder man geht joggen.
Ich habe jetzt mit Tanzen wieder angefangen. Das ist die Vorform.
Oh, schön.
Ja.
Standard Latein.
Nee, West Coast Swing. Wir
Oha.
swingen. Also und abends haben wir dann immer noch danach Tanzparty. Das heißt, das sind so 3 Stunden Tanzen.
Ja,
Da bin ich
dann
auch gut durchgeschwitzt.
hat man auch Muskelkater.
Hat man auch Muskeln.
Sehr, sehr schön.
Joggen funktioniert momentan noch nicht wieder. Ja, aber das ist also genau das wirklich an die Hunde anzupassen und auch ans Hundeleben anzupassen. Weil es ist, also ich habe auch schon mal eine Kundin gehabt, die ist weiter mit ihrem Hund joggen gegangen, obwohl der einfach schon zu alt dafür war. Der hatte da auch
Ja.
gar keinen Bock mehr drauf.
Ja.
Und der hat gesagt, ja, aber der hat das doch immer gerne mitgemacht. Ich so, ja, aber jetzt nicht mehr, der ist jetzt 12.
Ah ja. Ich habe es mit Enya einmal übertrieben. Dann bin ich 8 Kilometer mit ihr gelaufen. Also vorher auch trainiert und so weiter. Sie
Ja.
ist dann immer gut mitgekommen. Dann habe ich es übertrieben. Dann habe ich mich dann wieder fertig gemacht, die Schuhe rausgeholt. Sie hat die Schuhe gesehen, ist ins Schlafzimmer gegangen und gesagt, okay, dann laufe ich wohl mal alleine, was?
Ja.
fand sie dann nicht ganz so prickelnd. Aber gut, da muss man halt gucken, was der eigene Hund so ja, machen
Genau.
möchte.
Und das kann man eben, also das ist tatsächlich Versuch und Irrtum. Viel. Also ausprobieren, was geht nicht und wie viel Ruhe braucht er und wie viel Ruhe braucht er nicht. Aber da, ich finde immer so ein Aktivitätentagebuch ab und zu ganz gut. Also wenn ich merke, dass mein Hund so gar nicht runterkommt, dass ich einfach mal gucke, okay, wie viel schläft er denn tatsächlich, wie viel sind wir denn wirklich aktiv unterwegs? Weil es ist ja auch in unserem Kopf, also wenn ich meine Mama frage, wie viel warten ihr spazieren? Auch stundenlang. Ich so, ja, welche Runde seid ihr gegangen? Ja, hier so einmal um Pott und nicht so, das ist eine halbe Stunde, Mama. Nee, wir waren ewig draußen. Also es ist halt immer ein unterschiedliches Empfinden und da finde ich, ist es immer ganz gut, wenn man da so ein bisschen Realitäten schafft und mal guckt, okay, wie viel waren wir denn wirklich unterwegs? Möchte mein Hund schneller gehen? Möchte mein Hund vielleicht viel mehr schnüffeln und nur kurze Wege gehen und wir sind trotzdem 2 Stunden draußen? Also ne, wirklich an den Hund anzupassen. Und dann ist es
Absolut.
auch nicht mehr so das Thema, dass wir unsere Hunde in die Ruhe bringen müssen,
Nee,
weil sie zu
sondern die
wenig
kommen,
schlafen.
genau, die kommen dann selber runter, weil sie selber zufrieden sind.
Genau. Ja.
Und damit schließt sich der Kreis.
Ganz genau.
Sehr,
Dann
sehr
kommen
schön.
wir jetzt noch zum Schluss. Skurriles aus der Hundewelt. Lieber Gerd, meine Abschlusskategorie. Fällt dir dazu irgendwas ein? Hast du eine nette Geschichte von dir oder von Kunden?
Ja, eigentlich eine allgemeine, die sich jetzt aber irgendwie durch ein Gespräch nochmal wieder hervorgetan haben, dass viele Hundehaltende, aber scheinbar auch Hundetrainer, Kolleginnen und Kollegen Angst vor Belohnungen haben. Also es scheint irgendwie so in der Hundewelt zu kursieren, dass Belohnungen ganz, ganz böse sind und dass man ja ein super Timing haben muss, um mit Belohnungen arbeiten zu müssen. Aber das Timing für einen Bodyblock, das Timing für einen Stupser, für ein Kneifen oder sonst irgendwas, das scheint überhaupt gar keine Rolle zu spielen. Und das Gegenteil ist ja eigentlich komplett der Fall. Also wenn wir belohnungsbasiert arbeiten, arbeiten wir eigentlich mit dem fehlertolerantesten Trainingssystem, was ich kenne. Und ich glaube, ich bin recht gut belesen. Das heißt, bis über Belohnungen irgendwie was Böses passiert oder was Schlimmes passiert, das dauert ein bisschen. Und natürlich kann das passieren, gar keine Frage. Aber die Nebenwirkungen von belohnungsbasiertem Training sind echt gering. Und in der Regel kriegen wir das relativ schnell wieder rausgearbeitet und korrigiert.
Und vor allen Dingen
Die.
ist da ja die Emotion dann schon eine andere. Also
Genau,
wenn ich
der
mir
Hund
einen
hat gute
Bellen,
Laune.
genau, also wenn ich dann einen Bellen aus guter Laune raus habe und nicht mehr, weil ich den anderen Hund fressen will, das Bellen aus guter Laune kriege ich auch schon wieder weg.
Genau. Und das finde ich tatsächlich kurios und bemerkenswert. Also habt keine Angst vor positiver Verstärkung. Das ist gar nicht schlimm.
Und auch keine Angst davor, nett zu euren Hunden zu sein.
Nein, sagen auch viele Kunden, ne? Ah, ich glaube, ich bin zu nett zu deinem
Ja.
Hund. Geht nicht. Also du kannst nicht zu nett zu deinem Hund sein.
Nee. Nee. Ich habe neulich eine Kundin gehabt, die war total niedlich. Ältere Dame, die dann gesagt hat: Wissen Sie was? Also, das darf man ja nicht so sagen, ne? Aber also der darf schon mit im Bett schlafen. Ich so, ja, ist doch super.
Ja.
Ist doch alles gut.
Genau.
Sie fühlen sich gut, der Hund fühlt sich gut. Besser geht's doch gar nicht.
Ja.
Ne? Ja, aber das ist ja tatsächlich ist das wirklich seltsam, diese Angst vor zu nett sein. Aber das ist ja gerade auf diesem Planeten irgendwie eh so.
Ja, aber im Moment ist ja sowieso alles ein bisschen
Skurril.
wirr.
Da ist ein
Ich
bisschen wirr.
genau. Ich warte noch auf den Tag, wo denn irgendwie ausgestrahlt wird, hey, das war ein kleines Experiment.
Das war die versteckte Kamera.
Genau, versteckte
Ja.
Kamera.
Ja.
Verstehen Sie Spaß?
Verstehen Sie Spaß, wird gerade planetenweit
Ja, genau.
ausgestrahlt. Ja. Ja, gut, lieber Gerd, vielen Dank.
Danke dir, hat Spaß
Großartige
gemacht.
Folge mal wieder.
Ja, finde ich auch. Haben, glaube ich, ganz gut was gerissen.
Ja, wir kommen halt so von Höchstchen auf Stöckchen, aber das finde ich ist auch immer ganz gut, wenn man so im Reden fallen einem dann ja so die Dinge ein.
Ja.
Gut, dann nochmal zum Schluss, kleiner Werbeblock. Wie immer, ihr wisst, ihr könnt den Podcast auf Steady abonnieren. Ihr solltet den Podcast grundsätzlich abonnieren, damit ihr
Unbedingt.
unbedingt, damit jede weitere Folge auch kommt. Ich verlinke euch natürlich auch Gerds Seiten unter diesem Podcast, damit ihr ihn findet. Und wenn ihr Fragen habt zu dem Podcast, dann dürft ihr die hier gerne, je nachdem, wo ihr das guckt, auf YouTube oder Spotify oder sonst wo, schreibt es gerne drunter, schreibt es mir per WhatsApp. Es gibt auch einen WhatsApp-Kanal von mir, es gibt auch eine WhatsApp-Sprechstunde. Also ihr könnt eigentlich, ihr kommt nicht so wirklich mehr um mich rum.
Großartig.
Mich gibt es jetzt überall. Ich habe sogar einen Shop, wo ihr T-Shirts bestellen könnt. Also,
Cool.
wie gesagt, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder Wünsche auch habt, Themenwünsche, schickt sie rein und dann sehen wir zu, dass wir die
Sehr schön.
umsetzen. Okay,
Sehr
Gerd,
schön. Sehr
dann
gut.
entlasse ich dich in den Tag.
Vielen Dank und ja, einfach bis zum nächsten Mal, ne? Und
Genau.
seid nett zu euren Hunden.
Seid nett zu euren Hunden. Genau, wie immer,
Bis
mind the
bald.
dog. Achtet auf euch und auf eure Hunde. Bis bald.
Tschüss.